Das ist eine wunderbare musikalische Begleitung heute Morgen. Vielen Dank dafür. Ich finde immer, man darf das auch mal herausstellen, wenn ein Gottesdienst so wunderbar begleitet wird. Daher vielen Dank an dieser Stelle. Und vielen Dank nochmal für die Einladung, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Das Thema heute Morgen ist ja ein Grund zum Feiern. Und ich sage das ganz bewusst nochmal am Anfang, weil das ja genau das ist, was wir gerade tun. Wir kommen an einem Sonntagmorgen zusammen, stehen bewusst früher oder vielleicht auch etwas später auf, um hierher zu kommen, Gemeinschaft zu genießen, Zeit miteinander zu verbringen und diesen Tag zu feiern. Das ist ja genau das, was wir tun. Wir feiern Gottesdienst. Und ich mag das. Ich komme ursprünglich aus der Pfalz, Pfälzer Bub, wie man sagt. Und das Feiern liegt uns irgendwie nah. Das habe ich mitbekommen. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich nehme es dankenswerterweise an. Und trage das gerne mit. Und daher ist dieses Thema für mich dieses Jahr auch ein ganz natürliches, ein ganz besonderes. Es ist ein Herzensthema. Feiern hat etwas ganz Besonderes an sich. Feiern bringt Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und eine Sache, die ich am meisten mag, ist die. Und das sage ich aus guter Erfahrung, wenn wir zusammenkommen, um zu feiern. Wenn es einen wunderbar gedeckten Tisch gibt, an dem gutes Essen und gutes Trinken steht, dann ist es absolut zweitrangig, wer neben mir sitzt oder wer mir gegenüber sitzt. Das, was zählt, ist dieser Moment an dem Tisch, den wir miteinander teilen. Und ich habe gerade vergangene Woche die Hochzeit eines meiner besten Freunde feiern dürfen und das genau das erleben dürfen, der jetzt über Studium und Arbeit relativ quer durch Deutschland gekommen ist und ich am Tisch saß mit Bayern, mit Sachsen, mit Pfälzern, mit Saarländern, mit Hessen und mit Baden-Württembergern, eine Freundin, die aus Hamburg kommt. Und irgendwie ist es einfach schön, zusammenzukommen und diesen Moment zu feiern. Feiern verbindet uns Menschen. Und es ist wunderbar. Es steckt etwas ganz Besonderes in diesem Moment. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute Morgen noch etwas mit. Etwas, das mit diesem Teller zu tun hat. Etwas, das auch mit Feiern zu tun hat. Denn diesen Teller habe ich von einer ganz besonderen Feier mitgebracht. Und ich möchte euch die Geschichte teilen, die hinter diesem Teller steckt. Dieser Teller stammt aus Tansania. Und ich war im Rahmen meiner Arbeit am Anfang dieses Jahres, in den ersten Januarwochen in Tansania, um die Arbeit von Compassion vor Ort kennenzulernen. Und wir waren dort und haben die Regionalgesellschaft kennengelernt, Mitarbeiter aus Tansania und sind dann in Arusha, das ist eine relativ große Stadt am Fuße des Kilimandscharo, in eine der unzähligen Gemeinden im Stadtgebiet gefahren, um dort die Arbeit von Compassion kennenzulernen. Eine Gemeinde, die in einem der Slums von Arusha liegt. In einem kleinen Hinterhof, in einer kleinen Gasse. Und das war das erste Mal für mich, dass ich in einer solchen Umgebung unterwegs war. Und es ist schon ein komisches Gefühl, wenn der Bus auf einmal die feste Straße verlässt, um über ungeteerte Wege, über matschige Pfützen fährt, um irgendwo vor einem Hinterhof zu halten und zu sagen, das ist die Gemeinde. Und wir sind dort mit etwa 10 Mann aus Deutschland gewesen, haben diese Gemeinde besucht und wurden begrüßt von einer Delegation dieser Gemeinde, die uns wirklich den Atem geraubt hat. Etwa 15 junge Mütter, die in dieser Gemeinde sind, die in einem Mutter-Kind-Programm der Gemeinde sind, kamen und begrüßten uns und luden uns ein, an diesem Tag mit ihnen zu feiern. Und es war eine Feier für sie, weil Gäste kamen, die sie kennenlernen wollten. Und so saßen wir mehrere Stunden mit diesen jungen Müttern zusammen in einer einfachen Hinterhofgemeinde, die auf den Ruinen des vorherigen Gebäudes gerade aufgebaut wurde, überdacht mit einfachen Tüchern und gedeckt an einfachen Tischen. Und ich saß dort und aß aus diesem Teller. Und mir gegenüber saß Elizabeth, eine junge Mutter, Anfang 20, mit ihrer 8 Monate alten Tochter. Und sie war so freudig über diesen Tag und war ganz munter und lud uns am Tisch ein, zu ihr nach Hause zu kommen, um ihr Zuhause kennenzulernen. Und so machte ich mich auf mit mehreren meiner Kollegen, um Elizabeth zu besuchen. aus der Gemeinde raus, durch einen Nebenausgang, durch verwinkelte Gassen, durch die Hinterhöfe, über Kanalisation und Abwasser hinweg, etwa 15 Minuten durch verwinkelte kleine, enge Gässchen. Und nach wenigen Minuten wusste ich schon nicht mehr, wo wir sind, aber Elisabeth lief zielstrebig geradeaus und es hat etwas mit Vertrauen zu tun, dass Elisabeth schon weiß, wo sie uns hinführt und dass am Schluss alles gut wird. Und irgendwann öffnet sie die Tür in einer irgendwie sehr nebensächlichen Mauer und betritt einen großen Innenhof und erklärt uns, das ist ihr Zuhause. Ein großer Innenhof, umsäunt von etwa 20 einfachen Lehmhütten, in der Mitte ein großes Regenfass, das die Wasserversorgung für diese Hütten darstellt. Und sie läuft an all dem vorbei, zielstrebig auf eine Hütte zu. Und es ist klar, das ist ihr Zuhause. Eine einfache Lehmhütte, ein paar Ziegel auf dem Dach, einen Holzverschlag als Tür, der übersät ist mit Löchern und wirklich nur noch wohl, also mit wirklich viel Fantasie als Tür bezeichnet werden kann. Sie fingert in ihrer Tasche einen kleinen Schlüssel hervor und öffnet das Vorhängeschloss an dieser Tür. Und ich denke mir nur so, das Schloss, das in meinem Hotel an meinem Koffer hängt, ist vermutlich von besserer Qualität als dieses Schloss, das ihr ganzes Zuhause sichert. Und als sie die Tür öffnet und eintritt, bleibt sie stehen und winkt uns zu und ermuntert uns einzutreten und sagt, kommt rein und schaut nach meinem Zuhause. Und ich blicke hinein und ich sehe einen dunklen Raum, nackte Wände übersät mit Löchern, die man irgendwie als Fenster bezeichnen kann, wenn man das so will, nackter, unebener Boden, es ist kalt, es ist modrig. Aber das, was vor allem meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, inmitten dieses Raums, 2x2 Meter, steht ein massives und absolut überdimensioniertes Holzbett. 1,80 Meter mal 2 Meter. Irgendwie in diesen Raum reingebaut, fast so, als wenn die Wände um dieses Bett herum entstanden wären. Und es lässt gerade so viel Platz, dass Elisabeth die Tür ein Spalt weit aufschieben kann, um sich zwischen Bett und Wand hineinzuschieben. Und nun steht sie in diesem schmalen Durchgang, lächelt uns an und winkt und sagt, kommt herein. Und während unser Dolmetscher von hinten anfängt zu schieben und uns zu ermutigen, zu sagen, tretet doch endlich ein, stehen wir zu fünft vor diesem Raum und fragen uns alle, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie sollen wir neben Elisabeth zu fünft, zu sechst in diesen schmalen Spalt zwischen Tür und Wand hineinpassen? Und während wir uns fragend anschauen und überlegen, fängt unser Dolmetscher von hinten an zu schieben, die Mitarbeiter machen Druck, Elisabeth winkt und zieht und wir quetschen uns alle nacheinander irgendwie in diesen kleinen Raum und stapeln uns irgendwie auf und neben dem Bett, machen es uns halbwegs bequem, dass wir irgendwie stehen können und unser Dolmetscher muss in der Tür stehen bleiben, ragt seinen Kopf hinein, damit er Elisabeth versteht, um uns zu übersetzen, was sie sagt. Und während ich da so stehe und versuche, auf meinen 20 Zentimetern Platz, die ich habe, nicht links und rechts anzuecken oder irgendwas kaputt zu machen, was da auf dem Boden liegt, frage ich mich, wer auf diese absolut unsinnige Idee kam, dieses Bett in diesen Raum zu stellen. Und ob es da keine andere Möglichkeit gegeben hätte, diesen Raum zu gestalten, als dieses unsinnige Bett da hineinzustellen. Und dann fängt Elisabeth an, uns ihre Geschichte zu erzählen. Elisabeth erzählt, wie sie mit ihrem Mann vor einigen Jahren aus einem nahegelegenen Dorf nach Arusha kam, weil sie beide die Hoffnung hatten, in Arusha Arbeit zu finden und eine Zukunft, die sie in ihrem Heimatdorf nicht hätten. Wie sie zu zweit in diese Gegend kamen, diese Hütte fanden und angefangen haben zu arbeiten, um sich hier ein neues Zuhause aufzubauen. Wie sie zu zweit sich mit einfachen Hilfsarbeiten durchgeschlagen haben, wie sie Tag für Tag raus sind, um irgendwie Geld zu verdienen und wie sie sich zu zweit gerade so die Miete für diese Hütte leisten konnten, wie es zu ihrem Zuhause wurden und wie sie sich mehr und mehr Gedanken gemacht haben. Sie erzählt davon, wie sie eines Tages erfuhr, dass sie schwanger ist. Sie erzählt, wie sie das ihrem Mann mitbringt. Sie erzählt, wie die Sorge größer wurde, je länger die Schwangerschaft anhielt. Sie erzählt davon, wie sie sich immer mehr Sorgen gemacht haben, weil das Geld, das sie zu zweit gerade so über die Runden bringt, nun für drei reichen soll. Sie erzählt davon, wie immer mehr Streit entsteht, wie sie ihr die Sorge mehr und mehr überhand nimmt, wie der Alltag herausfordernder wird, weil sie irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Sie erzählt, wie sie hochschwanger ins Krankenhaus kommt, um zu entbinden. Und sie erzählt davon, wie sie ihre Tochter in den Arm gelegt bekommt und wie ihr Mann sie noch im Krankenzimmer verlässt. Sie erzählt, wie sie mit ihrer kleinen Tochter alleine zurückkommt in diese Hütte. Dass sie kein Geld hat, um aus Arusha wegzugehen, aber auch kein Geld, um sich diese Hütte zu leisten. Sie erzählt, wie sie mit ihrer Tochter versucht, Tag für Tag durchzukommen, wie sie Aushilfsjobs annimmt, um wenigstens etwas Geld zu verdienen. Sie erzählt davon, wie sie ihre Tochter an manchen Tagen wildfremden Leuten anvertraut, um für ein paar Stunden Zeit zu haben, um die Miete zu verdienen. Sie erzählt, wie eines Tages Mitarbeiter aus der Gemeinde sie antreffen und sie ansprechen. Wie sie ihre Situation wahrnehmen und sie in das Mutter-Kind-Programm der Gemeinde einladen. Wie sie aufgenommen wird und was es für sie bedeutet, dort andere Mütter kennenzulernen, die dasselbe erleben wie sie. Sie erzählt davon, was es für sie bedeutet, nicht mehr alleine zu sein. Zu wissen, da sind andere, denen ich mich anvertrauen kann, die wissen, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Die wissen, wie es sich anfühlt, in dieser Situation zu sein. Sie erzählt davon, wie die Gemeinde ihr hilft. Und sie erzählt davon, wie zwei Wochen vor unserem Besuch die Gemeinden zu Weihnachten allen Müttern im Programm ein Bett schenken. Wie Mitarbeiter der Gemeinde diese 15 Betten organisieren, in die Gemeinde bringen und von dort mit Mitarbeitern durch diese verwinkelten Gassen, durch diese Hinterhöfe, über die Abflüsse und Kanalisationen in die Häuser der Mütter bringen und dort einzeln aufbauen. Und sie erzählt, wie ihre kleine Tochter das erste Mal in ihrem Leben nicht auf dem Boden schlafen musste. Und als Elisabeth diesen Satz sagt, trifft mich der Schmerz der Welt. Denn hier in diesem Slum in Arusha, in diesem einfachen Hinterhof, da wird mir klar, dass die Alternative zu diesem viel zu großen und unpassenden Bett gar kein Bett ist. Und dass vieles von dem, was für mich in meinem Leben absolut selbstverständlich ist, in vielen Teilen der Welt noch immer unvorstellbar ist. In dieser kleinen Hütte in Arusha, in diesem Hinterhof, in der Begegnung mit Elisabeth, verändert sich mein Blick auf die Welt. Und mir wird schlagartig bewusst, wie gut es mir geht. Ich bin an diesem Abend zurück ins Hotel und das Erste, was ich getan habe, war, meine Familie anzurufen. Ich wollte meine Frau und meine Tochter sehen. Und wir haben ein Videotelefonat geführt und ich war noch nie so dankbar für meine Familie, für mein Zuhause, für all das, was ich zu Hause habe. Und ich glaube, dass dieser Moment, diese Feier, diese Begegnung mit Elisabeth eines der besten Dinge war, die mir passiert ist. Nicht wegen dem, was ich von Elisabeth bekommen habe, sondern wegen der Begegnung mit Elisabeth. Die Begegnung an diesem Esstisch, die Begegnung mit Elisabeth verändert mich. Und sie zeigt mir etwas auf von dem, was in dem Gleichnis, dem Predigttext, den wir heute gehört haben, drinsteckt. Dieses Gleichnis vom großen Festmahl, das wir vorhin gehört haben, das davon erzählt, dass ein Gastgeber Menschen einlädt. Und die Einladung geht an eine besondere Menschengruppe, an Menschen, denen es eigentlich gut geht. Menschen, die alles in ihrem Leben haben, was sie brauchen und noch mehr. Die versorgt sind, die eine Familie haben, die ein Zuhause haben, die sogar so viel Besitz haben, dass sie noch mehr holen können. Die darüber nachdenken, ein Haus zu kaufen, ein Grundstück, ein Fahrzeug, die überlegen zu heiraten. Menschen, die allen Grund haben, das Leben zu feiern. Es sind Menschen wie ich. Menschen, die im Wesentlichen in einer guten Situation stecken. Und ich bin bei weitem nicht reich, das kann ich euch sagen. Ich arbeite für ein christliches Kinderhilfswerk. Ja, das macht man nicht, um finanziell gut situiert dazustehen. Aber wenn ich auf mein Leben schaue, wenn ich auf das sehe, was meinen Alltag ausmacht, meine Familie, meinen Job, Freunde, die Sicherheit, dann muss ich doch zugestehen, es geht mir eigentlich ganz gut. Und wenn ich sonntags in Gemeinden unterwegs bin, egal ob über Compassion oder privat, und Lieder davon singe, wie gut es Gott mit mir meint, und wie überreich sein Segen sich in meinem, in unserem Leben widerspiegelt, dann habe ich ehrlich gesagt allen Grund dazu, das aus vollem Herzen mitzusingen und dankbar auf mein Leben zu schauen, weil die Spuren seines Segens in meinem Leben wirklich überreich zu sehen sind. Aber genau wie diese Menschen in dem Gleichnis passiert es mir auch, dass diese Einladung, dieses Wort Gottes kommt und ich warum auch immer Gründe finde, die Feier auszuschlagen. Und ich merke, wie viel Grund ich eigentlich habe, für mein Leben dankbar zu sein und wie oft sich meine Gedanken dann doch um das Handy des Kollegen oder das neue Auto des Nachbarn oder das Gartengrundstück von dem Bekannten im Ort drehen. Und wie oft ich dann da trotzdem stehe und mir Gedanken darüber mache, warum es mir nicht so gut geht oder warum dem das zuteil wird und mir nicht. Und wie oft all das, was ich habe und was mir zuteil wird, in meinen Augen an Wert verliert, weil ich mich mehr damit beschäftige, was jemand anderes hat. Und wie oft ich diese Einladung in meinem Alltag, das Leben zu feiern und zu genießen und Gott dankbar zu sein für das, was ich gerade merke, was mir zuteil wird, wie oft das seine Bedeutung verliert und wie oft ich dann trotzdem irgendwie schlecht drauf bin, wie oft es mir irgendwie ja, nicht so gut geht, wie oft ich eher geprägt bin von Sorgen, von Neid, von Eifersucht. Und Friedrich Nietzsche hat mal dieses bekannte Zitat geprägt: Christen müssten mir Erlöste aussehen, damit ich an ihren Gott glauben kann. Und ihre Feiern und ihre Lieder müssten fröhlicher sein. Und so sehr ich Nietzsche manchmal widersprechen möchte, an der Stelle hat er vielleicht einen Punkt. Weil mein Alltag, nicht mein Sonntag, nicht mein Gottesdienst, aber mein Montag bis Samstag ganz oft eher von Sorge, von Problemen und von Not geprägt sind. Und die Frage ist schon, wo ist die Erlösung, von der ich am Sonntag singe? Wo ist diese Freude des Tanzen und der Segen? In der Begegnung mit Elisabeth wird mir genau das vor Augen geführt. Und es ist schmerzhaft und es bewegt mich. Und ich glaube, genau das möchte Gott manchmal auch bei uns schmerzhaft den Finger hineinlegen, einfach sagen, wenn wir kommen und bei ihm bitten, wie viel mehr brauchen wir noch? Gott lässt uns unglaublich viel zuteil werden und ich bin dankbar für jeden einzelnen Moment des Segens, den ich in meinem Leben erfahren darf. Und ich glaube, es tut gut daran, diese Dankbarkeit mehr zu kultivieren und in unserem Alltag auszuleben, auszudrücken und vor uns herzutragen. Denn ich glaube auch, dass Gott mit dem, was er uns zuteil werden lässt, uns noch etwas offenbaren will. Denn es geht nicht nur darum, was wir von ihm bekommen, sondern auch, zu was wir damit in der Lage sind. Denn Gott zeigt uns in diesem Gleichnis nicht nur die Menschen, die allen Grund haben zu feiern, sondern er zeigt uns auch das genaue Gegenteil. Die, die in ihrem Leben keinen Grund zum Feiern haben. Die, für die das Leben oftmals eher Härte und Gnadenlosigkeit bedeutet. Die herausgefordert sind. Menschen, die krank sind und die deshalb gemieden werden. Menschen, die einsam sind und niemanden mehr haben, der mit ihnen feiern würde. Menschen, die eingeschränkt sind, die niemandem zur Last fallen wollen und trotzdem immer auf andere angewiesen sind. Menschen wie Elisabeth und ihre kleine Tochter, für die das Leben im Grunde Überleben bedeutet. Und all das sind Menschen, in deren Leben eigentlich ganz viel Raum für die frohe Botschaft wäre. Menschen, die sich genau danach sehnen. Damals bei Jesus und heute bei uns. Menschen, die damals auf diese Botschaft so sehnlich gewartet haben, dass sie in Massen zusammenkamen, wenn Jesus in ihrer Gegend war. Die sich danach gesehnt haben, diesem Prediger zu begegnen, der ein gutes Wort für sie hatte, der seine Hand ausgestreckt hat und in die Begegnung mit genau denen gegangen ist, die irgendwie in der Gesellschaft verloren gegangen sind, die übersehen wurden. Und mir fällt eine Sache in diesem Gleichnis auf. Am Anfang des Gleichnisses sind ja die Menschen, die eingeladen werden, zu denen der Bote kommt und sie an ihre Einladung erinnert, die quasi alles auf dem Silbertablett serviert bekommen und trotzdem fernbleiben. Diese zweite Gruppe von Menschen wird nicht mehr eingeladen. Sie bekommen keine Einladung. Was der Hausherr macht, ist, dass er seinem Boten sagt, geh. Hör auf einzuladen. Geh. Geh hin und wen auch immer du triffst, bring ihn hierher. Und dann geh und hol den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und dann geh. Geh raus und hör nicht auf. Geh in die Straßen, in die Gassen, in die Hinterhöfe, raus aus der Stadt auf die Feldwege und an die Zäune. Geh und hör nicht auf, bis auch der Allerletzte von dir gefunden und hierher gebracht wurde. Geh und hör nicht auf, deine Hand auszustrecken, sie zu suchen und zu finden. Und ist das nicht die Geschichte des Evangeliums selbst? Ist das nicht die Geschichte von Jesus, der aus dem Himmelreich in die Abgründe dieser Welt kommt, um die Verlorenen und die Vergessenen zu suchen und zu finden und seine Hand auszustrecken und nicht aufzuhören, bis auch der Allerletzte erreicht, gefunden und gerettet wurde? Ist das nicht die Geschichte von Jesus selbst, der sein Leben damit verbracht hat, zu diesen Menschen zu gehen, dorthin, wo sie gelebt und gewohnt haben, in ihre Hütten, auf ihre Straßen, an ihre Tische, um sich einzuladen und zu sagen, mit dir will ich heute Zeit verbringen. Genau mit dir will ich mich hinsetzen und essen. Und diese Erkenntnis trifft mich und bewegt mich. Jesus war so sehr für diese Eigenschaft bekannt, dass er von den Angesehenen und von den Gelehrten als Fresser und als Säufer verschrien wurde. Sie haben sich lustig gemacht über ihn, der uns vielleicht das beste und das einfachste Beispiel dafür gibt, wie wir das Reich Gottes in dieser Welt groß machen können. Und das ist das Faszinierende an dieser Stelle. Wir brauchen keine Ausbildung, wir brauchen keine Qualifikation, wir brauchen keine besondere Kenntnis. Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Da, wo wir unsere Zeit, unser Leben, unsere Tische mit anderen Menschen teilen, da öffnen sich Räume für das Reich Gottes. Da, wo wir nicht mehr auf die Unterschiede schauen, sondern einfach zusammenkommen und diese Momente des Lebens feiern, wo wir ins Gespräch kommen, wo wir miteinander Dinge teilen, da öffnen wir Räume, in die Gott stoßen kann und in die Gott nur allzu gerne stoßen will. Das Reich Gottes in dieser Welt groß zu machen, passiert am einfachsten am Esstisch, indem wir unser Leben mit dem anderer teilen. So wie Elisabeth das mit mir in Tansania gemacht hat. Ohne besondere Kenntnisse, ohne besondere Fähigkeiten, mit einem einfachen Tisch, mit einem einfachen Teller, mit einer einfachen Einladung. Sie hat mein Leben verändert. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns die Möglichkeiten gibt, das Leben anderer genauso zu verändern und zu beeinflussen. Und darum will ich euch einladen, lasst uns das Leben feiern. Nicht nur hier als Gemeinde, sondern mit all den Menschen da draußen, die vielleicht genau das gerade brauchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.